TH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Hallo und herzlich willkommen zur Jahresabschlussfolge der Bildungswelle. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Wir wollen das Jahr 2025 der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und dieses Podcasts gebührend abschließen. Und zwar mit Preisen über Preisen. Eine besondere Frau und auch ein besonderes Projekt wurden in den letzten Monaten ausgezeichnet. Darüber soll heute berichtet werden. Beginnen wir mit der Frau, die durch ihre besonderen akademischen Leistungen und ihr soziales Engagement dieses Jahr mit dem Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, kurz DAAD-Preis, ausgezeichnet wurde. Canan Evgen schloss schon in der Türkei ein Englisch-Lehramt-Bachelorstudium ab und arbeitet dort über 10 Jahre als Englischlehrerin. Gerade absolviert sie ein Nachstudium für migrierte Lehrkräfte, um ebenfalls als Lehrerin in Baden-Württemberg arbeiten zu können. Mit ihr habe ich mich über diese Auszeichnung und ihren Weg, der dahin führte, unterhalten.
Hallo Frau Evgen, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein.
Danke für die Einladung.
Wie haben Sie reagiert, als Sie erfahren haben, dass Sie die Preisträgerin des Deutschen Akademischen Austauschdienstpreises sind?
Ja, es war mega. Also als ich die E-Mail gelesen habe, war ich gerade in der Straßenbahn. Ich stand dort mitten im Gedränge und es waren viele Menschen um mich herum. Und ich musste mich wirklich zusammenreißen, nicht laut vor Freude zu schreien. Ich hatte ein riesiges Lächeln im Gesicht und gleichzeitig konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. Das war ein unglaublich intensives Gefühl, fast so etwas wie ein Moment des Gesehenwerdens. Plötzlich wurde sichtbar, was ich schon lange eher still mit viel Druck und Stress getragen und erarbeitet hatte. Aber ehrlich gesagt, der Moment, in dem ich mich wirklich als Gewinnerin gefühlt habe, war nicht erst der Augenblick, als ich erfahren habe, dass ich den Preis bekomme. Das war schon früher, nämlich in der Bewerbungsphase. Für den DAAD-Preis kann man sich nicht einfach selbst bewerben. Eine Dozentin oder ein Dozent muss die Person vorschlagen. Das war eigentlich, als ich gelesen habe, was mein Dozent Herr Weiler über mich geschrieben hat, als er mich vorgeschlagen hat. In diesem Text steckte so viel Aufmerksamkeit und echtes Verständnis, dass mich das mindestens genauso berührt hat wie die Auszeichnung selbst. Ich würde sogar sagen, ein paar Augen, das wirklich sehen kann, tut einem manchmal mehr gut als jeder Preis.
Und dieser DAAD-Preis zeichnet ja nicht nur gesellschaftliches und soziales Engagement aus, sondern auch akademische Leistungen, wie das wahrscheinlich auch Ihr Dozent gemacht hat und in dem Text geschrieben hat. Was bedeutet auch diese doppelte Auszeichnung für Sie in diesen zwei Bereichen?
Also ich bin wirklich sehr gerührt und dankbar. Mit diesem Preis hätte ich nie und nimmer gerechnet. Und ausgerechnet in Deutschland, von dessen Sprache ich anfangs kein einziges Wort kannte. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr darüber. In meinem Heimatland hatte ich bereits einen erfolgreichen Bildungsweg. Trotzdem erinnere ich mich noch gut an meinen ersten Vorlesungstag in Deutschland. Ich war sehr überfordert, weil mein Deutsch zwar für den Alltag reichte, aber nicht ausreichte, um den Vorlesungen gut zu folgen. Und in dieser Zeit war ich oft traurig, hatte Schlafprobleme und fühlte mich allein. Mehrmals habe ich darüber nachgedacht, mein Studium nicht fortzusetzen. Es war nicht leicht, die Kraft zu finden, weiterzumachen. Nach einigen Wochen begann ich jedoch regelmäßig zu lernen und mich besser auf die Veranstaltungen vorzubereiten. Im ersten Semester war ich eher zurückhaltend und nahm passiv an den Seminaren teil. Im zweiten Semester änderte sich das. Ich meldete mich häufiger, hielt meine ersten Präsentationen, schrieb Prüfungen und gab Hausarbeiten ab. Seit dem Moment meiner Einschreibung an dieser Hochschule habe ich meine Komfortzone bewusst verlassen. Trotz aller Herausforderungen blieb ich entschlossen. jedoch nicht mit der Haltung, die Veranstaltung lediglich zu bestehen. Vielmehr habe ich mir bei jeder Aufgabe die Frage gestellt, was kann ich in diese Lehrveranstaltung einbringen? Neben dem Studium war mir gesellschaftliches Engagement sehr wichtig. Kurz nach meiner Ankunft in Deutschland suchte ich gezielte nach Möglichkeiten für ehrenamtliche Arbeit. Ich habe an die Ausländerbehörde geschrieben, bekam aber keine Antwort. Danach habe ich eine Tafel besucht, um zu fragen, ob ich dort arbeiten kann. Die Kapazität war bereits voll. Das führte meinen Weg zur Kulturkirche. Dort beteiligte ich mich aktiv an Musikabenden, Sprach- und Spielabenden und wurde Teil eines offenen, vielfältigen Netzwerks. Außerdem engagierte ich mich im türkischen Studierendenverein in Karlsruhe, der den Austausch und die gegenseitige Unterstützung türkischer Studierenden fördert. In verschiedene Aktivitäten des Vereins war ich aktiv eingebunden. Dort unterstütze ich neue Studierende mit türkischem Hintergrund beim Ankommen, helfe bei der Organisation von Veranstaltungen und fördere den Austausch zwischen Studierenden unterschiedlicher Kulturen. Gerade diese doppelte Anerkennung für akademische Leistungen und gesellschaftliches Engagement macht den DAAD-Preis für mich besonders wertvoll.
Sie haben ja jetzt schon angedeutet, dass Sie in der Türkei schon einen Bachelor abgeschlossen haben, in Englisch-Lehramt, ist das richtig?
Ja, genau.
Genau, und das, Sie haben da schon über 10 Jahre als Englischlehrerin gearbeitet. Und wie beeinflusst diese Erfahrung jetzt Ihr Studium hier in Deutschland?
Diese Erfahrung hat mein Studium in Deutschland auf unterschiedliche Weise beeinflusst und bei mir zunächst gemischte Gefühle ausgelöst. Einerseits hatte ich oft das Gefühl, ich bin bereits Lehrerin, ich habe viele Jahre unterrichtet, warum muss ich jetzt noch einmal ganz von vorne anfangen? Dieses Gefühl eines Neuanfangs nach so langer Berufserfahrung war nicht leicht. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mich meine eigene Studienerfahrung den Studierenden näher bringt. Die Unsicherheiten, Zweifel und Hürden, die ich selbst erlebt habe, helfen mir heute, die Perspektive meiner Studierenden besser zu verstehen. Dadurch konnte ich meine Empathiefähigkeit weiterentwickeln und vertiefen. Darüber hinaus hat mir meine frühere Ausbildung und Berufserfahrung geholfen, mit Belastung und Stress besser umzugehen. Auch wenn das Bildungssystem, die Sprache und das Land unterschiedlich sind, bringt ein bereits durchlaufener Bildungsweg viele wichtige Erfahrungen mit sich. Ich wusste aus eigener Erfahrung, dass schwierige Phasen mit Ausdauer und Einsatz bewältigt werden können und dass auch herausfordernde Situationen persönliches Wachstum ermöglichen, selbst dann, wenn der Erfolg nicht sofort sichtbar ist. Nicht zuletzt hat mir meine Erfahrung mit Fremdsprachen sehr geholfen. Englisch als Fremdsprache zu beherrschen, hat mir das Lernen und Verstehen einer weiteren Sprache erleichtert und mir mehr Sicherheit im Studium gegeben.
Die besondere akademische Leistung haben Sie ja genau in dem Fach Alltagskultur und Gesundheit erbracht. Was genau gefällt Ihnen denn genau an dem Fach so sehr?
Das Fach Alltagskultur und Gesundheit gefällt mir besonders, weil es Themen wie Ernährung, Mode, Textil, Konsum, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung miteinander verbindet. Was mir an dem Fach besonders gefällt, ist seine große Nähe zum Alltag. Viele Inhalte lassen sich unmittelbar in das eigene Leben übertragen. Das, was man lernt, bleibt nicht theoretisch, sondern wird schnell konkret und praktisch erfahrbar. Seitdem hat sich mein eigenes Konsumverhalten deutlich verändert. Beim Einkaufen nehme ich mir heute bewusst Zeit, Etiketten zu lesen und Produkte kritisch zu betrachten. Ich erkenne Strategien wie Greenwashing besser und kann nachvollziehen, wie Konsumverhalten gezielt beeinflusst wird. Gleichzeitig ist mir stärker bewusst geworden, dass diejenigen Menschen, die in der Produktion die meiste Arbeit leisten, oft am wenigsten vom wirtschaftlichen Gewinn profitieren. Dieses Wissen beeinflusst meine Entscheidungen als Konsumenten. Ich konsumiere heute bewusster, werfe Dinge nicht mehr so leicht weg und versuche Materialien weiterzuverwenden oder umzuwandeln. Dabei ist mir klar geworden, dass Veränderung im Konsumverhalten beim Einzelnen beginnt. Als Konsumenten sehe ich mich selbst als Teil dieses Veränderungsprozesses.
Und im Bereich dieses sozialen Engagements setzen Sie sich ja für interkulturellen Austausch in Karlsruhe ein. Sie haben ja jetzt schon zwei Initiativen beschrieben. Welches Projekt liegt Ihnen denn besonders am Herzen? Können Sie das sagen?
Kulturküche, unbedingt. Also, und was tut die Kulturküche? Wenn man von außen auf die Kulturküche schaut, sieht man zunächst einfach ein Café mit einem schönen Garten. Ein Ort, an dem Menschen Kaffee trinken, essen und zusammensitzen. Doch das Besondere an der Kulturküche ist nicht, dass sie sich in einem der ältesten Häuser Karlsruhes befindet oder dass die Tapeten im Inneren über 200 Jahre alt sind. Besonders ist vor allem das, was zwischen den Menschen dort entsteht. Die Kulturküche ist ein Ort, an dem Begegnung wirklich gelebt wird. Menschen kommen nicht nur zusammen, um zu konsumieren, sondern um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Hier treffen Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Sprachen und Erfahrungen aufeinander, auf Augenhöhe und ohne Barrieren. Niemand muss etwas leisten, um dazu zu gehören. Was mir besonders am Herzen liegt, ist die Haltung der Kulturküche. Sie lädt Menschen ein, sich einzubringen, was, wenn sie möchten, und nimmt sie genauso ernst, wenn sie einfach nur da sein wollen. Ob bei gemeinsamen Essen, Musikabenden, Sprach- oder Spielabenden, es entsteht ein Gefühl von Gemeinschaft, das Einsamkeit entgegenwirkt und Zugehörigkeit schafft. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen sich zurückziehen oder sich nicht gehört fühlen, empfinde ich die Kulturküche als einen wichtigen Ort. Sie zeigt, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt im Kleinen beginnt, durch Zuhören, durch Begegnung, durch gegenseitigen Respekt. Und für mich ist sie deshalb nicht nur ein Projekt, sondern ein Raum, der interkulturellen Austausch ganz selbstverständlich möglich macht.
Gibt es eine bestimmte Erfahrung in diesem Engagementalltag, zum Beispiel in der Kulturküche oder in Ihrem Studienalltag, die Ihnen besonders gezeigt hat, wie wichtig interkultureller Austausch ist?
Ich kann ein Beispiel nennen von meinem Studium. Am Anfang habe ich mich oft allein gefühlt. Ich habe versucht, mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen ins Gespräch zu kommen, aber häufig bekam ich nur kurze Antworten. Danach wandten sie sich wieder ihren Laptop zu. Das hat mich zunächst irritiert und auch ein wenig geärgert. Ich dachte mir, in meinem Heimatland wäre das anders. Dort würde man auf neue oder internationale Studierende zugehen, sie willkommen heißen und fragen, ob sie Unterstützung brauchen. Mit der Zeit, vor allem durch Gruppenarbeiten im Rahmen der Studienleistungen, hatte ich die Möglichkeit, meine Kommilitoninnen und Kommilitonen besser kennenzulernen. Dabei habe ich verstanden, dass das Verhalten nichts mit Ablehnung zu tun hatte. Viele von ihnen nutzten die Zeit im Seminar einfach sehr konzentriert, um Notizen zu machen oder den Stoff direkt zu bearbeiten, weil sie neben dem Studium arbeiten mussten. In der Türkei ist das oft anders. Viele Studierende sind hauptsächlich Studierende und haben keinen Nebenjob. Dadurch haben sie meist mehr Zeit und weniger Alltagsdruck. Diese Erkenntnis hat meine Sicht verändert. Ich habe angefangen, die Situation besser einzuordnen und mein eigenes Verhalten anzupassen. Auch ich begann, die Zeit im Seminar intensiver zu nutzen, mir direkt Notizen zu machen und Aufgaben nicht aufzuschieben. Durch meine Erfahrung an einer ausländischen Hochschule habe ich gelernt, meinen Alltag besser zu organisieren, mit einem Kalender zu arbeiten und Aufgaben in kleinere Schritte zu unterteilen. Diese Erfahrung hat mir deutlich gezeigt, wie wichtig interkultureller Austausch ist. Erst durch genaues Hinsehen, Zuhören und Offenheit lassen sich Missverständnisse abbauen und neue Perspektiven gewinnen.
Der DAAD-Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. Haben Sie schon irgendwie konkrete Pläne, wie Sie den Preis verwenden möchten? Für Reisen oder Ähnliches vielleicht?
Ja, eigentlich habe ich den Preis noch nicht bekommen. Aber auch wenn ich bereits an der Phase die Bewerbung wusste ich, wie ich das Geld benutzen werde. Ich habe bereits das C1-Niveau erreicht, aber ich merke im Studienalltag, wie wichtig ein sehr hohes Sprachniveau ist, gerade beim Schreiben, Diskutieren und Präsentieren. Deshalb möchte ich das Preisgeld für einen C2-Kurs und begleitende Lernmaterialien nutzen. Es ist mir wichtig, dieses Geld bewusst und vollständig in meine Bildung zu investieren.
C2 ist ja dann auch schon Muttersprachlerniveau.
Ja, ja.
Stark, sehr, sehr cool. Was raten Sie anderen internationalen Studierenden, die sich nicht nur in eine neue Kultur integrieren möchten, sondern sich auch noch in ein neues akademisches System einleben müssen, wie Sie das ja schon so erfolgreich geschafft haben?
Allein der Schritt, in ein anderes Land zu kommen und in einer fremden Sprache zu studieren, erfordert sehr viel Mut. Natürlich habe ich auch am Anfang gezweifelt. Ich hatte Bedenken, weil ich mich im Deutschen noch nicht hundertprozentig sicher fühlte und oft nach den richtigen Worten suchen musste. Die Lehrenden habe ich meistens gut verstanden, aber der Kontakt zu meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen war anfangs schwierig, vor allem wegen des hohen Sprechtempos und der verschiedenen Dialekte. Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Schock in der ersten Vorlesung und dachte nur, welche Sprache ist das eigentlich? In dieser Phase fühlt man sich schnell blockiert. Man vergisst plötzlich Dinge, die man eigentlich kann. Man sucht Unterstützung, findet sie nicht immer sofort und fühlt sich allein. Vielleicht weiß man nicht, ob man weitermachen kann und schaut nach vorne, ohne klar zu sehen, wohin der Weg führt. Bleiben Sie dran und geben Sie sich Zeit. Dieses Gefühl der Fremdheit und der Unsicherheit geht vorbei, auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt. Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst. Vergessen Sie nicht, was Sie mitbringen. Ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven, ihre Kultur. Auch wenn vieles zunächst ungewohnt wirkt, sie sind richtig hier. Sie studieren in einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist. Darauf dürfen sie stolz sein.
Wenn das nicht mal eine sehr, sehr starke Message ist. Und jetzt für Sie persönlich, haben Sie irgendeine Vision oder ein Ziel für Ihre berufliche Zukunft? Im Schul- oder Bildungsbereich in Baden-Württemberg oder darüber hinaus? Was sehen Sie?
Für meine berufliche Zukunft habe ich keine weitreichenden Pläne. Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, Schritt für Schritt zu denken und mich jeweils auf den nächsten realistischen Schritt zu konzentrieren. Wenn ich zu weit nach vorne schaue, fühlt sich der Weg schnell überwältigend an. Nach dem Abschluss und mit dem Erwerb des C2-Sprachniveaus werde ich formal die Voraussetzungen haben, als Lehrerin zu arbeiten. Sehr gut vorstellen kann ich mir eine Tätigkeit im Schulbereich, insbesondere in den Fächern Englisch und Alltagskultur und Gesundheit. Darüber hinaus interessiert mich langfristig auch Verantwortung in leitenden Funktionen zu übernehmen, zum Beispiel in Form von schulischer Koordination oder später vielleicht auch als Schulleitung. Ein besonderes Anliegen ist mir außerdem die Entwicklung von Projekten zur Unterstützung und Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig Begleitung, Verständnis und passende Strukturen sind. Wie mir Prorektorin Prof. Dr. Kohl Dietrich bei der Preisverleihung sagte, möchte ich auch die Weiterbildungsangebote der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe in den Blick nehmen und mich fachlich wie pädagogisch weiterentwickeln.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Frau Evicin.
Danke für die Einladung nochmal.
Nicht nur diesen tollen Preis konnte eine Studentin der PH dieses Jahr erhalten. Es wurde auch noch ein weiteres Projekt ausgezeichnet. Das Awareness-Team der Fachschaft Sport. Sie erhielten den Sonderpreis für herausragendes studentisches Engagement der PHKA. Awareness soll einen respektvollen, diskriminierungsfreien, sicheren Raum schaffen, beispielsweise bei Veranstaltungen an der Hochschule. Wie dies vom Awareness-Team umgesetzt wird, das erfahren wir von Jule Fink, die Teil des Teams ist.
Hi Jule, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute zu sprechen.
Ja, natürlich, sehr gerne, ich freue mich.
Und wir fangen direkt an mit dem coolen Preis, den ihr bekommen habt. Und zwar habt ihr den Sonderpreis für herausragendes studentisches Engagement bekommen. Was ging dir durch den Kopf, als ihr als Awareness-Team von dieser Ehrung erfahren habt?
Also ich habe es erstmal, es kam sehr überraschend. Ich habe so einen Brief in der Post bekommen und ich habe es davor gar nicht gewusst. Ich habe so den Brief geöffnet und dann stand da studentisches herausragendes Engagement. Ich war so, was passiert? Also ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt nominiert waren. Das ging, also man nominiert sich ja nicht selber, das ging über einen Dozenten. Und genau, dann habe ich diesen Brief bekommen. Also es hat jeder gesondert. Also es hat nicht das Team einen Brief bekommen, sondern wirklich jeder gesondert. Deswegen war ich sehr überrascht. Wir haben uns natürlich alle gefreut. Und das läuft natürlich auch viel über den Joshua Bär, der auch eben so Vorsitz von der Fachschaft ist und so auch viel im Awareness-Team macht. Aber wir haben uns natürlich gefreut und da uns ja, dann ausgetauscht und huch, was passiert hier? Und aber war natürlich total cool. Ja.
Wie ist denn das Awareness-Team überhaupt entstanden, wenn wir jetzt mal ganz zurück zum Anfang gehen? Du hast jetzt gesagt, Joshua Bär hat sich viel eingesetzt. Wie ging das los? Wie kam die Idee?
Ja, also ich glaube, es kam so ein bisschen daraus, dass man, also dass generell in der Gesellschaft natürlich das das Bewusstsein für sowas steigt und wir als Fachschaft machen halt viele Events. Wir machen auch, wir haben immer die Sportlerparty, wo natürlich auch sowas sehr relevant ist. Und ja, dann kam es so ein bisschen daraus, hat eben ein bisschen, ich würde sagen, diffuser eher angefangen und hat sich dann eben ein bisschen koordiniert. Und man hat eben auch schnell gemerkt, dann, wenn man jetzt so die ersten Male, wo man dann irgendwie auch ein Awareness-Team auf Veranstaltungen gestellt hat, hat man auch gemerkt, das ist auf jeden Fall gut. Also man hat immer irgendwie schon was zu tun, auch wenn es jetzt keine Riesensachen sind. Also wir hatten jetzt keine Riesenvorfälle bisher, zum Glück, hoffentlich bleibt es so. Aber irgendwelche Kleinigkeiten sind dann doch immer da, wo man sich eben drum kümmern kann. Und deswegen war so klar, okay, wir wollen da wirklich ein organisierteres Konzept schaffen und nicht, also war ja schon gut, dass es sich so ungeplant, sage ich mal, entwickelt hat, aber dann eben das organisierter aufzufahren und so.
Für die Zuhörenden, die mit dem Awareness-Thema gar nicht so viel am Hut haben und das vielleicht noch gar nicht so selbst mitbekommen haben, kannst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen zusammenzufassen oder vielleicht auch daran erklären, was Awareness konkret im Hochschulalltag bedeutet?
Bei uns, bei der Fachschaft, bedeutet es vor allem eben auf Veranstaltungen, dass wir ein Team stellen, die immer ansprechbar sind. Also wir sind gekennzeichnet, wir sind immer ansprechbar und wir haben eben auch ja, gewisse Dinge auch dabei, die vielleicht für manche gut zu gebrauchen sind. Also wir haben jetzt auch irgendwie, wenn es jetzt so simple Sachen sind wie Taschentücher, Haargummis etc. Und es geht eben darum, dass wir dafür da sind, dass jeder sich wohlfühlt, also dass auf den Veranstaltungen einfach jeder Spaß hat, sich jeder sicher und wohlfühlt. Und falls irgendwas sein sollte, dass sich jemand nicht wohlfühlt, dass die Personen eben zu uns kommen können und wir eben nach unseren Möglichkeiten natürlich gucken, dass ja, wir da eben helfen können, da unterstützen können, ob es jetzt eine Flasche Wasser ist, ob es Kaugummis sind, ob es was Schwerwiegenderes ist. Und wir haben Telefonnummern, einen ruhigen Raum, wo man irgendwie runterkommen kann. Sowas in die Richtung. Es geht einfach um ja, eine Wohlfühlatmosphäre einfach für alle zu schaffen. So.
Besteht das Angebot des Awareness-Teams erstmal nur bei Events für die Fachschaft Sport oder geht es schon darüber hinaus?
Also wir haben es jetzt bisher, also wir haben noch eine Kooperation, sage ich jetzt mal, mit dem KIT. Da haben wir, also mit der KIT-Sportfachschaft auch, da sind wir immer so ein bisschen am, dass wir Leute, die haben auch ein Awareness-Team, dass die auf unsere Veranstaltungen kommen. Wir gehen auch öfter zu denen auf die Veranstaltungen, dass man eben auch so ein bisschen externe Leute da hat, was auch immer gut ist. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Überlegen. Also wir wurden jetzt auch angefragt, ob wir noch auf, ich glaube, es war Mathefachschaft, ganz sicher bin ich mir nicht, aber auf jeden Fall von extern war so die Überlegung, ob wir auch uns sozusagen outsourcen und unsere Dienste, sage ich mal, auch ja, weiterführend irgendwie anbieten. Aber jetzt erstmal waren es hauptsächlich die Sportveranstaltungen, genau.
Wie ich das jetzt verstanden habe, ist das Angebot, also es soll eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Studierende sein. Mit welchen Anliegen sind denn KommilitonInnen zum Beispiel schon zu euch gekommen und wie habt ihr sie dann genau unterstützt? Vielleicht ein paar Beispiele.
Ja, also Veranstaltung, es war so ein bisschen, also wenn jetzt irgendwie jemand, es gab glaube ich öfter mal, dass irgendwie Menschen zu viel getrunken haben, dass wir da auf jeden Fall da sind, unterstützen können, irgendwie gemeinsam an die frische Luft oder Wasser oder sowas in die Richtung. Oder es gab auch mal irgendwie, dass es so ein bisschen Stress gab, dass eine Gruppe sich beleidigt gefühlt hat und wir sozusagen als Vermittler so ein bisschen da zwischen versucht haben zu vermitteln, dass da halt vielleicht ein bisschen, ja, nicht böses Blut da ist, sondern dass die Leute sich irgendwie wohlfühlen, dass da vielleicht eine Entschuldigung kommt oder dass da, ja, die Leute sich halt miteinander verständigen können. Sowas in die Richtung gab es auf jeden Fall. Oh, was gibt's denn noch? Also wir haben auch so Wohlfühlboxen, was wir auf Veranstaltungen in die Toiletten eben so deponieren. Da sind Tampons, Binden, Deo, Pflaster, so Kleinigkeiten eben, wo die Leute sich eben das, was sie brauchen, nehmen können. Sowas ist eben auch, was auch dazu gehört, dass die Menschen sich wohlfühlen. Also wenn du jetzt überraschend deine Tage kriegst und nichts dabei hast, dann eben hast du da die Möglichkeit, dich zu bedienen.
Was du gerade erzählt hast, hat mich erinnert an das Konzept in der Grundschule der Streitschlichter. Aber jetzt wahrscheinlich in einer Premium-Version und für viel umfassendere Probleme. Und natürlich kann es auch dazu kommen, dass es sich um sehr sensible Themen handelt, wie also Diskriminierung oder vielleicht sogar sexualisierte Gewalt, sich dafür das Awareness-Team halt auch dagegen ausspricht und versucht zu helfen. Hattet ihr da intern besondere Sitzungen zu den Themen oder gab es vielleicht Schulungen oder Ähnliches, wo ihr euch gerade über so schwere Themen unterhalten habt?
Ja, also wir hatten jetzt vor, ich glaube im Oktober war das, hatten wir unsere erste Schulung. Das war von Nachtsam. Das war jetzt eben auf, also erstmal für KIT und PH Sportfachschaft fürs Awareness-Team. Erstmal nur für die Menschen. Eine Schulung eben, was sehr ausgelegt war, eben auf unsere Events und eben auch, wie man damit umgeht und auf sexualisierte Gewalt etc. Und wir haben natürlich intern, also wenn es jetzt um die Themen geht, dann haben wir nur in unserem Awareness-AK, also da haben wir keine große Fachschaftssitzung, sondern wirklich nur das Awareness-Team. Wir treffen uns relativ regelmäßig, um eben über sowas auch, also wie man mit sowas umgeht. Und die Schulung war auf jeden Fall sehr hilfreich. Also es war echt cool. Das ist von Nachtsam so ein Angebot, also das hat uns auch nichts gekostet. Wir haben auch Infomaterialien von denen bekommen, auch für Karlsruhe spezifisch mit verschiedenen Nummern etc. Und genau, das war auf jeden Fall super. Und da sind wir auch dran, dass wir gucken, dass es vielleicht auch für andere Fachschaftler, also weil natürlich ist das Awareness-Team so schon Hauptansprechpartner für die Menschen, aber alle aus der Fachschaft sind ja bei Events irgendwie verantwortlich. Genau, und dass da vielleicht auch noch ein bisschen weiter die Schulungen irgendwie ausgeweitet werden. Dass da wirklich mehr, ja, auch Qualifizierung, sage ich mal, da ist. Also, ja, dass man sich da immer weiterbildet.
Wie erlebst du denn selbst die Zusammenarbeit im Team und insgesamt eure Struktur? Also, wie sieht denn euer Arbeiten aus? Wie viele seid ihr? Du hast schon gesagt, ihr trefft euch regelmäßig. Wie genau sehen da eure inneren Strukturen aus?
Wir sind in der Fachschaft generell relativ viele und dann gibt es halt so verschiedene Arbeitskreise, wo eben auch Awareness dann eins ist. Und wir haben, ich kann mal gerade gucken, wie viel sind wir denn? Wir sind jetzt 11 im Awareness AK, 10, 11. Und wir haben es jetzt das haben wir jetzt seit diesem Semester neu eingeführt, dass wir ins Awareness AK dann auch gewählt werden muss. Also davor kann man, also man kann eigentlich in alle Arbeitskreise, die einen interessieren, eintreten. Und jetzt ab diesem Semester haben wir gesagt, eigentlich hat man als Awareness dann doch irgendwie mehr Verantwortung und es ist ja auch irgendwie fachschaftsintern. Diese Leute sollen sich auch irgendwie wohlfühlen damit, wer in diesem Team eben ist. Und dann haben wir gesagt, dass wir das eben auch als Fachschaft dann abstimmen wollen. Die Leute, die interessiert sind, können sich aufstellen und dann wird eben abgestimmt, damit eben auch ja, verantwortungsbewusste Menschen in diesem Awareness AK sind, was bisher super klappt. Aber genau, dass wir da so ein bisschen noch eine Schwelle drüber haben, dass es halt nicht einfach nur irgendein AK ist wie jetzt Eventplanung oder so, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr Schwelle hat.
Was hat dich persönlich dazu motiviert, dich da aufstellen zu lassen für das Awareness-Team?
Ja, also ich persönlich finde es einfach super wichtig. Also ich finde es, ja, keine Ahnung, ich finde es einfach, es macht mir auch Spaß. Es ist, ich weiß nicht, man hat irgendwie eine Aufgabe und es ist eben was ich als super wichtig empfinde. Und man merkt eben auch dann in der Arbeit, dass es notwendig ist. Und ich fand auch die Schulungen echt cool, dass man da sich weiterbilden kann. Und auch fürs spätere Leben finde ich das wichtige Themen, auch so im Arbeitsalltag oder also was auch immer. Mit so Situationen ist man irgendwie, finde ich, oft konfrontiert und ich finde es eine wichtige Arbeit. Also ich finde es auch cool, dass die Fachschaft sich da mehr so rein entwickelt, weil es oft auch hieß irgendwie, oh ja, Sportfachschaft, das sind alles irgendwelche Säufer und da wird nur Party gemacht und keine Ahnung. Und da so ein bisschen von diesem ja, Bild vielleicht wegzukommen, von diesem Klischee und dass man da irgendwie merkt, okay, man macht auch wirklich irgendwie was Wichtiges. So, das finde ich schon cool.
Auf jeden Fall, wie sehen denn genau eure Sitzungen aus? Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Also wir haben immer vor Veranstaltungen so eine veranstaltungsspezifische Sitzung, wo wir besprechen, okay, wie sieht's aus, wer macht die Schichten, auf was müssen wir achten, wie sieht unser Veranstaltungsort irgendwie aus, ob man da auf irgendwas achten muss oder was haben wir da für Möglichkeiten. Also die Sportlerparty war ja in der Stadtmitte, also ein externer Club. Was haben wir da für Möglichkeiten von, ja, wie kommen wir irgendwie an alkoholfreie Getränke etc. Und dann haben wir auch nach den Veranstaltungen oft ein Treffen, wo so ein bisschen ja, drüber gesprochen wird, wie lief's, was lief gut, was lief vielleicht nicht so gut, was ist so passiert, so Sachen. Genau, das sind so die veranstaltungsspezifischen Treffen. Und dann gibt es auch noch, also wir sind jetzt auch so am, aber wir wollen so einen Verhaltenskodex sozusagen entwickeln für generell Fachschaften. Und da hatten wir jetzt auch auf der Landesfachschaftentagung einen Awareness-Arbeitskreis mit anderen Fachschaften. Also waren dann aus ganz Baden-Württemberg eben Leute da, die auch eben Awareness interessiert sind oder auch im Awareness-AK in ihrer Fachschaft sind. Und wo wir da so ein bisschen versucht haben, irgendwie ein bisschen was zu entwickeln. Aber da ja, sind wir noch nicht zu Ende, da muss noch weiterentwickelt werden.
Ihr habt ja jetzt auch genau für solche Weiterentwicklungen Preisgeld bekommen, auch für diese Auszeichnung. Und ich habe gelesen, dass ihr die für mehr Sichtbarkeit nutzen wollt.
Ja, also wir haben, was wir gemacht oder mit dem Geld auf jeden Fall schon gemacht haben, ist, wir haben T-Shirts erstellt, also designt und drucken lassen, dass man eben fachschaftsspeziell Awareness-T-Shirts hat. Also sonst hatten wir eben ganz normal unsere Fachschafts-T-Shirts an. Und jetzt haben wir eben T-Shirts, die sichtbarer sind im Dunkeln. Also wir haben weiße T-Shirts und dann eben hinten ganz groß Awareness drauf, vorne Fachschaftslogo. Wir haben auch eben Binden und Leuchtbinden, also so Regenbogenbinden und Leuchtbinden, dass wir eben sichtbar sind. Dann haben wir noch Walkie-Talkies für uns, dass man sich besser austauschen kann. Also wenn ich jetzt eben im Club bin und vorne ist irgendwas, und aber der andere im Team ist irgendwie ganz weit weg, dann haben beide ein Walkie-Talkie, können schnell sagen, ey, hier ist was, komm vorbei, ich brauche Hilfe, dass man da die Kommunikation einfach verbessert. Und dann war noch die Überlegung für, das haben wir aber, glaube ich, noch nicht gemacht, so ein, ja, so ein, wie so eine Beach Flag, also so eine Flagge sozusagen, wo eben auch Awareness Point ist, dass wir so unseren Awareness Point ein bisschen weiterentwickeln können, weil bisher war es halt einfach ein geschriebenes Schild, so, das ist natürlich erkennbar, aber es wirkt schon einfach professioneller und so ein bisschen vertrauensvoller, wenn da so ein bisschen mehr Arbeit reingeht. Ja, aber das müssen wir noch designen und dann bestellen. Und ja, das sind jetzt, glaube ich, gerade so die Sachen.
Ja, gerade weil Erkennbarkeit beim Thema Awareness ja das Wichtigste ist,
ja,
auch.
Ja.
Die Folge kommt übrigens am 31.12. raus.
Ah, okay.
Also eine absolute Silvesterfolge. Und deswegen muss ich natürlich auch fragen, was sind eure Ziele jetzt im neuen Jahr 2026? Wie geht's weiter mit dem Awareness-Team?
Ja, also was auf jeden Fall, was wir machen wollen, ist, also das haben wir fürs nächste Semester geplant, wirklich diese Schulungen auszuweiten, also dass wir das auf jeden Fall mal für die Fachschaften auch anbieten, weil diese Schulung war eben sehr auf Event spezialisiert, deswegen für die Fachschaften. Aber was natürlich auch ein Ziel wäre, wäre so PSG, also Prävention sexualisierter Gewalt, so Schulungen vielleicht auch für generell Studierende, interessierte Studierende anzubieten, dass man da irgendwie Termine fest hat und das eben in der ganzen Uni irgendwie bewirbt, dass da eben, gerade an der PH gibt es super viele Lehramtsstudierende, also ist ja hauptsächlich, und ja, ist einfach auch im Lehreralltag super wichtig, das Thema, und dass man vielleicht darauf bezogen auch die Schulungen anbieten könnte und dass wir da vielleicht ein bisschen was organisieren, dass da irgendwie die Möglichkeit eben auch besteht. Das wäre schon auch ein großes Ziel. Ich weiß nicht, ob das im nächsten Jahr machbar ist. Das müssen wir schauen, aber das wäre natürlich ziemlich cool. Ja.
Dankeschön für die Einblicke. Es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen mit dir.
Ja, sehr gerne. Danke fürs Interview. Ich fand es auch cool.
Bevor ich euch nun in die Silvesterfeierlichkeiten entlasse, will ich euch noch von spannenden Events in der nächsten Zeit berichten. Dabei wird es musikalisch. Das Semesterabschlusskonzert des Fachs Musik findet am 20. Januar um 19.30 Uhr im großen Saal des Anne-Frank-Hauses statt. Unter dem Titel Semesterfinale – Warm ums Herz lädt das Fach ein auf musikalisch berührende Momente. Der Eintritt ist frei. Von Musik zu Poesie. Thilo Krapp hat die 12. Poetik-Dozentur Kinderleicht und Lesejung zugesprochen bekommen. Diese ist eine gemeinsame Initiative des Hausdaches Leselinz und der PH. Die zweite öffentliche Vorlesung findet am 21. Januar statt, von 14 bis 15.30 Uhr in Gebäude 2, Raum A020. Ebenso findet am 20. Januar ein öffentliches Lesekonzert von Thilo Krapp in Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe statt. Dieses beginnt um 19 Uhr im Prinz-Max-Palais. Zuletzt noch ein wichtiger Hinweis: Die Bewerbungsfrist für den Bachelorstudiengang Lehramt Grundschule endet am 15. Januar. Weitere Infos dazu findet ihr unter ph-karlsruhe.de. So, damit endet nun diese Folge und bald das Jahr 2025. Die nächste Ausgabe der Bildungswelle folgt am 28. Januar. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Danke fürs Zuhören.